25 Buzzer People.
And now in season 18.
Presented by AVN.
Presented by AVN. Energy for the light.
Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und die Season 18 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by EVN, Energy, Water, Life. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 18 ist Daniel Kupfner, bei der Security KG, zuständig für institutionelle Investoren und den Vertrieb. Lieber Daniel, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Lieber Christian, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch, es ist eine Fortsetzung von einer Partnerschaft, die wir hatten. Wir haben Nachbarstände gehabt bei der Treasury and Finance Convention im Vorjahr im Herbst. Zeitstempel pur, 2 Tage vor dem Hochwasser, aber die Veranstaltung davor, die hat Spaß gemacht. Freue mich, dass du hier bei mir im Studio bist, dass du die Börse People Serie verstärkst. Karriere- und Werdegang-Podcast, ich habe mich auch bei dir orientiert auf Basis deiner Einträge auf LinkedIn, aber davor die Frage, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder Soletti?
Nach den Osterfeiertagen werde ich die Soletti nehmen.
Okay, an dich auf jeden Fall. Dankeschön. Karriere-Werdegang. Du hast eine spannende erste Station eingegeben, nämlich Steiermärkische Bank und Sparkasse als Bankkaufmann. Das heißt, das war wirklich so eine schulische Bildung als Lehre.
Das ist richtig, genau.
Also wunderbar, wunderbar. Das ist eine Premiere im Podcast. Viele, viele Bankerinnen. Aber über die Lehre habe ich noch nicht gesprochen. Das heißt, das geht nach der Schulpflicht los, oder? Warum genau. Hast du das gewählt?
Also ich war klassisch Gymnasium gegangen, ja, habe mich mehr schlecht als recht durchgekämpft durch die einzelnen Klassen, bin dann bei der 5. Klasse angelangt, 9 Jahre Schulpflicht erlangt und dann war so quasi die Entscheidung, mein Vater hat gesagt, ja, ob ich mich mit dir noch weiter herumplage, ja, bis zur Matura, bin ich mir nicht sicher, möchtest du etwas anders machen und ich habe das irgendwie aufgenommen und gesagt, ja, wieso nicht? Schul gegangen bin ich nicht so gern. Habe gesagt, ja, eine Lehre würde mir schon gut gefallen. Und dann gab es 2 Optionen. Also war auf einer Seite Land Steiermark, ja, öffentlicher Dienst, oder Bank, Steiermarkische Sparkasse als Bankkaufmann. Und irgendwie die Bank, die war dann irgendwie fast ein bisschen attraktiver. Mhm. Ja, und dann haben wir gedacht, ja, das klingt ganz gut, das probiere ich. Hat auf Anhieb geklappt und war wirklich eine tolle, fundierte Ausbildung, die über 3 Jahre gegangen ist, auch mit Berufsschule, viele verschiedene Abteilungen und Einblicke in die Bank gewinnen können. Und bin schon dankbar auch, dass es damals diese Möglichkeit gegeben hat, eben diesen Lehrberuf da quasi nachzugehen.
Ich bin 15 Jahre früher bei einer Bank angedockt als 18-Jähriger damals. Aber ich muss auch sagen, die Ausbildung ein Traum. Mhm. Also wie viel da investiert wurde an Zeit, an vortragenden Know-how, das waren wirkliche Seniors und das war packend für mich damals. Und ich konnte mir nicht mehr vorstellen, die Branche jemals zu verlassen. Und du warst bei diesem Arbeitgeber Steiermärkische Bank und Sparkasse dann auch fast 15 Jahre. Sprech mal weiter. Die Lehre ist dann irgendwann abgeschlossen und es geht mal irgendwie in einer Filiale los, nehme ich an, oder?
Genau, dazwischen kommt schon das Bundesheer.
Das braucht um Gottes Willen.
Ja, das bleibt nicht mehr erspart, außer man ist untauglich. Aber ansonsten, ja klar, dann startet man klassisch im Filialbetrieb, sage ich mal, als Kundenbetreuer, wo man aktiv-passiv-Geschäfte, ja, Finanzierung, Veranlagungen macht, war dann für verschiedenen.
Muss ich dich kurz fragen, weil aktiv-passiv möchte ich jetzt für die Hörerinnen vielleicht noch kurz erklären, was man unter aktiv und was unter passiv-Geschäft versteht. Würdest du das übernehmen, bitte?
Gern, also ich probiere es halt auf der Aktivseite quasi, der Bankbilanz hat alles, was Richtung Finanzierungsgeschäft geht, ja, ist primär dort zu verorten und alles, was jetzt rein aus der Mittelherkunft geht, aus der Veranlagung, ist eher dann im Passivgeschäft zu suchen und ja, quasi die ganze Wertschöpfungspalette der Bank angeboten, ist sogar bis Leasing gegangen und Versicherungen, was man dort auch berät und verkauft und habe das in verschiedenen Filialen gemacht und war zum Schluss dann auch im Vertrieb im Bereich der gehobenen Privatkundenbetreuung. Also ein bisschen höhere Volumina gegangen. Hier war der Fokus dann schon mehr auf dem Veranlagungsbereich, weniger auf dem Finanzierungsbereich. und habe auch da schon gemerkt, ja, dieses Thema Veranlagung, Kapitalmarkt, das fesselt mir, das ist packend. Und da ist irgendwie auch dann so der Wunsch aufgekommen, das Thema vertiefend irgendwie anzupacken.
Und geografisch sprechen wir von Tätigkeiten in und rund um Graz, nehme
ich an. Das ist richtig. Ich bin nie viel weiter hinausgekommen. Also es war meistens immer in und um Graz. Das ist
wir kommen dann in einer anderen Facette unseres Talks, wo wir uns auch in Schladming drüber unterhalten haben, auch noch sehr stark in einer anderen Grazer Geschichte, die ja derzeit auch sehr erfolgreich läuft. Bank. Privatkundengeschäft, gehobene Privatkunden haben wir angesprochen. Ich nehme an, das war dann in den frühen 10er Jahren schon, als die Zinsen immer mehr gegen Null gegangen sind, Staatsschuldenkrise, aber dafür sind die Aktien gut gelaufen. Ja, irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit, die Kundengespräche auf der einen Seite, die bestehenden Portfolios sind immer gestiegen eigentlich, weil für Aktien war es gut und trotzdem die neue Veranlagung war schwer, glaube ich, oder?
Absolut, also insbesondere auch im Vergleich zu der Phase, wo ich angefangen habe, also 2001 habe ich ja angefangen, mitten in der Tech-Bubble, knapp vor 9/11, da war schon sehr viel Emotionen auch seitens der Anlegerinnen und Anleger.
Aber hat man das als 14-Jähriger in der Lehre schon mitgekriegt?
Ja, so am Rande. Ja, man hat es nicht so richtig fassen können. Ja, diese Emotionen, die Leute waren teilweise auch komplett aufgelöst, in Tränen nah. Es ist in der Vergangenheit wahrscheinlich, hat auch nicht immer jeder gewusst, was er da wahrscheinlich hat im Detail. Und nein, ich glaube, für einen 15-Jährigen, der da frisch anfängt, war das wahrscheinlich zu viel, nicht greifbar.
Und hast ja auch noch null Pouvoir gehabt, irgendwelche Entscheidungen.
Absolut,
genau. Aber sicherlich ein heftiger Einstieg, dass man sagt, wenn das immer so ist, wäre ich vielleicht schnell alt dort. Ne?
Und man ist trotzdem der Ansprechpartner und der Sparringpartner. Also auch ohne Pouvoir werden trotzdem die Anliegen, die Wünsche, die Emotionen, die Sorgen, die Ängste ja mitgeteilt. Und ja, das war dann schon ein bisschen eine crazy Zeit. Und die 10er Jahre, so wie du ansprichst, die waren dann eigentlich sehr, sehr positiv geprägt. Vielleicht die Euro-Krise, ja, das war dann nicht ganz so lustig. Ja. Da waren dann auch durchaus viele, viele Ängste auch von den Kundinnen und Kunden spürbar. Aber in Summe da doch sehr, sehr positive Jahre natürlich. Ja.
Und ich kann mich erinnern, das war damals die Neuveranlagung, halt immer das Problem, wenn die Kunden kommen, sie mit einer abgereiften Fixzinsanleihe oder was auch immer von irgendeinem AAA-Emittenten und der gleiche Emittent hat dann einen Coupon, der nur noch die Hälfte war zahlt, weil sich halt der Markt so verändert hat.
Ja, aber ist natürlich aber eine Chance, auch Richtung Investmentfonds zu beraten, wenn so die klassischen Bankschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Einzelanleihen nicht mehr so viel abwerfen, dann sucht man andere Opportunitäten und dann landet man schnell auch bei den Investmentfonds.
Asset Manager warst du in der Zeit bei der Steiermärkischen nicht, oder?
Nein, das ist richtig. Genau, ich war zum Schluss nach meinen Vertriebstätigkeiten, war ich auch noch ein Jahr in der Abteilung Planung und Steuerung, hat das damals geheißen.
Ist das ein Vorstandsprojekt gewesen oder was kann man darunter vorstellen?
Das ist eine fixe Abteilung, wo es um die Liquiditätssteuerung der Bank gegangen ist, die kurz- und langfristige Liquiditätssteuerung.
Also so eher Treasury und jetzt nicht Geschäftsideen für die Bank.
Genau, eher Richtung Treasury zu verorten, auch sehr, sehr spannend gewesen, bewegt auf einmal ganz andere Summen als im Privatkundengeschäft.
Aber da ganz andere Summen.
Ganz andere Summen. Also dieses viel Null am Anfang, das war wirklich herausfordernd und fast ein bisschen beängstigend, aber auch irgendwann da verliert man dann die Angst, sage ich mal, vor den großen Zahlen. Irgendwann sind es dann nur noch Zahlen, die man jongliert, aber auch ein sehr, sehr spannender Tätigkeitsbereich.
Ich gehe ins Jahr 2016, Mitte der 10er Jahre hast du dann gewechselt zur Security Kapitalanlage AG. Da habe ich dich auch anmoderiert als aktiver Mitarbeiter jetzt, aber du hast zwei Phasen dort gehabt und jetzt sprechen wir über die erste Phase. Stell mal die Security kurz einmal den Hörerinnen und Hörern vor. Wo gehört die dazu, eine KAG in Österreich und was waren deine Aufgaben dort?
Also die Security Kapitalanlage Gesellschaft ist eine KAG, die in Graz beheimatet ist, ist eine von 14 österreichischen KAGen, waren ja mal in der Historie deutlich über 20 auch. Dort gibt es eine starke Konsolidierung. Ja,
durch Merger der Mutter zum Beispiel auch. Ne?
Auch zum Beispiel, genau. Merger, genau. Aber natürlich zunehmend auch durch Kostendruck und so weiter, Margendruck. Aber wir sind darauf spezialisiert, liquide Assets zu managen, sowohl auf der Renten- als auch auf der Aktienseite. Machen wir nämlich alle selber und sind beheimatet oder eingebettet in den Grawe-Konzern, also der Grazer wechselseitigen Versicherung. Und die Grazer wechselseitige Versicherung hat nicht nur ein klassisches Versicherungsgeschäft, was sich ja weit auch Richtung Südosteuropa erstreckt, sondern hat eine zweite Säule, eine Immobiliensäule und eine dritte Säule. Das ist quasi der Bankenarm dieser Gesellschaft. Und das ist gegliedert in die Grawe Bankengruppe. Hier gehören sehr, sehr viele Marken hinzu. Eine Retailbank mit der Bank Burgenland, eine Onlinebank mit der Dardat, B2B-Abwicklungsplattform mit der Plattform. Und wir als Kapitalanlagegesellschaft, wir sind quasi das Kompetenzzentrum, würde ich fast sagen, wenn es ums Thema Asset Management geht.
Und habt ihr da auch neben den eigenen Fonds auch Mandate, Fonds für Manager, Asset Manager aufzulegen und den KAG-Mantel zu machen?
Ja, also man kann so grob strukturieren, dass natürlich ein Großteil unserer Gelder stammt direkt aus der Sphäre der Grazer wechselseitigen Versicherung. Dann gibt es natürlich viele Gelder aus der Sphäre der Grave Bankengruppe. Aber wir haben auch viele institutionelle Investoren, sei es jetzt Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgekassen, Kammern und so weiter, die wir zu unseren Kunden und Kundinnen zählen dürfen. Und im Zuge dessen bieten wir entweder Publikumsfonds auch denen an oder natürlich auch über Spezialsegmentfonds, Masterfonds, auch hier gewisse Strukturen. Was wir eher nicht machen, ist, dass wir Hüllen zur Verfügung stellen, wo andere hinein managen. Von außen machen wir in Ausnahmefällen, ist aber kein Kerngeschäft von uns, würde ich sagen.
Es gibt in Wien ein paar spezialisierte Häuser, die das machen. Und gut, von Steiermärkische Bank und Sparkasse, Planung, Steuerung, Geldströme, Treasury, viele Nullen. Was waren deine Aufgaben in der Security?
Vielleicht einmal kurz auch, wie es zum Wechsel gekommen ist. Ja, wenn ich darf. Also das war ja dann auch wirklich dieser Ruf, eben den Kapitalmarkt zu folgen, ja, weil da gab es die Möglichkeit, in Graz gibt es ja nur eine Kapitalanlagegesellschaft und da hat sich quasi ein Fenster geöffnet und man hat gedacht, das muss ich ergreifen, die Chance, wenn man was machen will im Wertpapierbereich, dann wäre das eine tolle Möglichkeit. Und habe dort dann auch angefangen im Mid-Office. Wo es darum gegangen ist, Abstimmungsarbeiten mit Depotbank, ETF-Handel, die ganzen FX-Handel, die DTGs, also die Devisen-Geschäfte, die Währungssicherungsgeschäfte, auch für die Fonds haben wir dort abgewickelt und auch sehr, sehr breit gefächert, dieser Aufgabenbereich.
Und Settlement-Dinge waren da auch dabei?
Man auch, oder? Settlement-Dinge, genau, umfasst das. Und habe dort die KAG quasi schon von Grund auf kennengelernt.
Das ist irgendwie so eine Schnittstelle, die ein Herz darstellt. Da läuft alles darüber, ne? Über ein Mid-Office.
Genau, absolut. Ja. Ja, da kommen viele, viele Kanäle zusammen und dementsprechend sehr, sehr lehrreich, ja, weil man tolle Einblicke bekommt in verschiedene Bereiche und auch, wie so die einzelnen Mechanismen ineinander greifen. Und von dort dann an hat sich auch von mir so ein Interesse entwickelt am Bereich der nachhaltigen Investments. Und auch die Security KAG war seit jeher auf dem Thema dran, ja, auch natürlich mit der Fusion, damals mit der Schellhammer Schatterer ja, und mit der Übernahme der KAG, da reicht der erste nachhaltige Investmentfonds bis ins Jahr 1989 zurück. Eine sehr, sehr lange Historie, wenn es um das Thema nachhaltige Investment geht. Und irgendwie hat mich das Thema auch fasziniert, gepackt, ja, da war auch ein Drive drin und habe mich dann zunehmend auf dieses Thema dann spezialisiert und fokussiert.
Und du warst dann auch Head of Sustainability and ESG? In der KAG. So, da ich pro Folge ein paar schlechte Schmähs unterbringen muss und das bis jetzt so smooth war und kein schlechter Schmäh drinnen war, bringe ich jetzt den schlechten Schmäh. Wir alle kennen die Oberbank in Oberösterreich. Das ist nicht die Bank der Chefkellner. Vielleicht sind auch einige dort, die Ober sind vom Beruf. Und Security KAG ist auch nicht die KAG des Sicherheitspersonals von Diskotheken oder Events. Wofür steht Security? Ich kann mir das vorstellen, aber ich mag es von dir hören.
Ja, absolut, aber du wirst lachen. Die Frage kommt des Öfteren. Wir bekommen auch immer wieder Telefonanrufe, wo Leute für Veranstaltungen Security-Personal suchen. Und dann müssen wir dann sagen, ja, wirklich.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Genau, und da müssen wir dann leider abwinken und sagen, wir haben andere Dienstleistungen, aber das ist nicht unsere Dienstleistung.
Wobei der oder der Kollege vielleicht unter Umständen schon die Power hätte, ne? Ja. Eine Security zu machen.
Absolut, genau. Ja. Nein, aber Security steht auf der einen Seite natürlich schon auch für diesen Sicherheitsgedanken, ja, und wir sind ja auch eine Versicherungs-KAG. Dementsprechend haben wir schon eine besondere treuhändische Verpflichtung, auch natürlich den Versicherungsnehmer und diesen langfristigen Versicherungsgedankengut, aber natürlich Security auch für Wertpapier, auf den Wertpapierbereich bezogen.
Da wollte ich hin, weil das weiß nämlich kaum einer, dass Wertpapiere eigentlich Security
absolut
sind. Das ist doch dann doch schon eher ein detaillierteres Wissen. Gut, dann ist eine Pandemie in unser aller Leben eingetreten im Jahr 2020. Vielleicht da ein paar Erinnerungen. Was hat das spontan mit dem ESG-Geschäft, für das du ja zuständig warst, das du aufgebaut hast dort, gemacht?
Ja, also aufgebaut, da muss ich insbesondere die Lorbeeren weiterreichen an eben einen Kollegen, an Josef Oberganschneck.
Den Josef?
Ja.
Super.
Genau.
Zu dem kommen wir dann noch. Der liegt vor mir irgendwie in Buchform.
Ja, ja, genau. Omnipräsent.
Ja, genau.
Aber der Josef hat dort in der KG jahrelange Vorarbeit geleistet.
Ah, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich diese Brücke habe ich jetzt erst live on tape und ich schneide es nicht raus.
Genau. Okay. Ja. Und ich habe das dann fortführen dürfen eine Zeit lang. Und natürlich dann mit Corona, wie das kam, da gab es dann schon noch einmal einen gewissen Push finde ich auch in diesem Bereich dann
nach dem ersten Schock war es gut eigentlich, ne, für die Assets.
Genau, für die Asset-Klasse, weil, sage ich mal, in klassischen nachhaltigen Portfolios waren solche Sachen wie fossile Brennstoffe, Rüstung und so weiter, ist dort eher unterrepräsentiert, beziehungsweise nicht existent. Das waren Branchen, die nicht so gut gegangen sind, aber alles Richtung Healthcare, IT und so weiter ist klassischerweise eher übergewichtet in nachhaltigen Portfolios. Die Branchen haben extrem gut funktioniert, dann nach Corona hinaus. Und dementsprechend haben auch...
Und unabhängig davon auch aufgrund einer gesellschaftlichen Strömung. Die Pandemie hat nur zusätzlich mehr Geld in die Kapitalwelt, neue Investorenschicht.
Ja, hat das sicher verstärkt. Ja. Aber eben, es gab durchaus eine sehr, sehr positive, erfreuliche Performance, weil genau diese Sektoren, wo oft auch diese nachhaltigen Fonds ansetzen, sehr, sehr gut performt hat. Und was man schon auch sagen muss, der regulatorische Druck, sich auch im Bereich der Nachhaltigkeit zu bewegen, ist natürlich in den letzten Jahren immer stärker geworden und dementsprechend sind schon auch zunehmend Kapitalströme, vielleicht nicht immer von den Privatkunden, aber insbesondere von institutionellen Investoren natürlich dann in nachhaltige Investmentvehikel gewandert.
Na, der Josef wird es mal verzeihen, dass ich ihm den Kredit jetzt gestohlen habe. Du hast das gleich aufgeklärt. Ja, und das ist eh die perfekte Überleitung, die ich nicht besser hinkriegen hätte können. Im Jahr 2021 habt ihr euch auf Wienerisch auf ein Backel gehauen und habt selbstständig einige Sachen gemeinsam gemacht, ja. Der Josef und du und weitere. Und da gibt es so die Oberganschnick Financial Services, da gibt es Ecobono, rund um ESG-Themen, rund um Beratung für private, institutionelle, aber hol uns da ein bisschen rein, bitte, was ihr da genau gemacht habt.
Ja. Also wie du richtig sagst, Christian, der Josef Oberganschnick, Kevin Windisch und ich haben uns dann selbstständig gemacht. Alle in der KG und wir haben alle irgendwie so einen Fokus, einen Schwerpunkt auf dem Thema Sustainable Finance, nachhaltige Finanzen gehabt. Und haben gesagt, naja, probieren wir da selber draus was zu machen und haben da GmbH gegründet und dort verschiedene Dienstleistungen angeboten. Das hat quasi auf drei Säulen gefußt. Die eine Säule war das Consulting von institutionellen Investoren. Das ist im Bereich der Offenlegungsverordnung gegangen, dort Hilfestellung zu geben. Die zweite Säule war die Aus- und Weiterbildung im Bereich Sustainable Finance von Finanzberatern und Beraterinnen österreichweit. Da haben auch hunderte im vierstelligen Bereich an Beraterinnen ausgebildet. Und die dritte Säule, und das war quasi fast so ein Hobbyprojekt, wo wir gesagt haben, naja, wenn wir schon das Thema Sustainable Finance Beraterinnen und Berater näher bringen, dann möchten wir es vielleicht auch einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen und generell das Thema Finanzbildung und haben dann eine Finanzplattform gegründet, eine Aus- und Weiterbildungsplattform für Privatpersonen, Ecobono, wo dann niederschwellig quasi Finanzwissen transportiert werden soll, weil wir alle wissen, das Thema Finanzbildung ist in Österreich jetzt nicht allzu präsent. Und da haben wir gesagt, ja, da wollen wir auch irgendwie einen Beitrag leisten, dass das Thema ein bisschen besser wird.
Und der Josef ist ja auch vom Erwin Hof von der Wiener Börse zu den Magnificent Seven in puncto Finanzbildung gereiht worden. Von mir liegt jetzt sein Buch, Dr. Josef Oberganschnick, von Null auf Reich, Schritt für Schritt in die finanzielle Unabhängigkeit. Ich durfte da auch für eine Edition ein Vorwort schreiben, bin stolz drauf und ich sage das jetzt, das ist mein Tipp für alle Leute, die sagen, hey Christian, erklär mir das in einfachen Worten, sage ich, da hast du dieses Buch, liest es durch und du bist mal intuit. Also ganz, ganz großer Tipp für jene Leute, die mal die First Steps im Kapitalmarkt erwerben wollen. Dieses Buch ist die perfekte Gelegenheit. Und mein persönlicher Tipp, sage ich jetzt mal, danke an den Josef, dass er dieses Buch auch geschrieben hat und ja, ist, glaube ich, wunderbare illustrierte Sache mit 205 bis 206 Seiten. Also es ist konsumierbar, weil mein Problem ist da immer, Monolog muss ich jetzt noch weiterführen, dass die Leute sehr schnell überfordert sind, wenn man ihnen da 10-mal Fachliteratur hinknallt, dann noch etliche Podcasts. Ich bin einer, der sagt, machen wir mal kleinteilig Skin in the Game und schauen wir dann, bevor man das ewig weiterschiebt.
Absolut. Ja.
Gut, hätten wir das auch. Oh, Josef, letzte Sache noch in den Shownotes auch verlinkt. Er hat 135 Folgen auf Audio-CD auf diesem Podcast hier gesendet von den Audio-Business-Charts, so erzählte Wirtschafts- und Börsegrafiken. Er macht das ganz, ganz hervorragend. Gut, zurück zu dir, lieber Daniel. Du bist dann jetzt wieder bei der Security KG.
Richtig.
Und so habe ich dich auch anmoderiert, zuständig für institutionelle Investoren und den Vertrieb. Ja, klar, kann man sich was vorstellen. Sind diese ESG-Agenten wieder bei dir auch?
Nein, also wir haben auch eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung, die von einer Kollegin von mir bestens geleitet wird. Mhm. Aber natürlich hat man auch im Gespräch mit institutionellen Investoren, auch wenn es darum geht, neue Produkte, neue Fonds zu kreieren, natürlich das Thema Nachhaltigkeit ist omnipräsent und unsere Kernklientel sind institutionelle Investoren. Mhm. Wir richten unsere Fonds primär an institutionelle Investoren aus, schon auch an private. Und dort spielt das Thema der nachhaltigen Veranlagung eine omnipräsente Rolle. Und dementsprechend komme ich nicht an dem Thema vorbei, will es auch gar nicht. Der ist auch weiterhin spannend. Und es tut sich ja auch laufend was, insbesondere regulatorisch. Aber hier geht es einfach auch darum, ein bisschen auszutarieren, wo gibt es gewisse Trends, wo gibt es gewisse aufsichtsrechtliche Schwerpunkte, wo gibt es gewisse Vorgaben, was ist vereinbar mit einem ökonomisch sinnvollen Portfolio, was sind die Kundeninteressen, und diese Gemengelage muss man austarieren und dann versucht man bestmögliche Produkte für die Bedürfnisse der Kunden und Investoren zu generieren.
Und jetzt bin ich im September 2024, wo du für die Security KG bei diesem Treasury and Finance Convention Event in Schladming von Schwabele und Greiner dabei warst. Und ich denke, diese Klientel, die Treasury-Verantwortlichen, Family Offices, zum Teil Banken, das sind so die typischen Leute, mit denen du in deinem Job sprechen solltest und sprichst, oder?
Absolut. Also primär sind es wahrscheinlich Versicherungen, Pensionskassen, Vorsorgekassen, Kammern, Corporates sind dann oft gar nicht so oft dabei, weil meistens dort die Schnittstelle über die Bank läuft, über irgendein Bankinstitut. Aber es sind dann schon große institutionelle Investoren, mit denen man spricht. Und es macht es ja auch spannend, weil es ein sehr, sehr professionelles Level ist. Also mit diesen Investoren, mit denen man spricht, sind oft Fondsmanager natürlich, denen man auch gegenüber sitzt. Auch ich bin oft nicht allein bei den Terminen, oft auch flankiert von
Ich bin nie allein.
Das ist auch gut, wie Knie fahrt. Aber flankiert von Fondsmanagern, und es geht dann schon sehr, sehr in die Tiefe. Man taucht da sehr, sehr tief in die Materien im Einzelpunkt ein. Und das habe ich total extrem spannend gefunden und fasziniert mich auch.
Ja, war ein toller Event, wie gesagt, nachher das Hochwasser. Und wir waren Nachbarn mit unseren Ständen, unter Anführungszeichen. Ich durfte dort podcasten, ist auch total spannend, weil diese Treasury-Chefs, die sieht man sonst nicht. Die sind nicht so in der Öffentlichkeit, und was da für Kaliber herumrennen, unglaublich.
Und ich muss auch sagen, jetzt rein vom Spirit dort, also sehr, sehr angenehm, die Leute sehr, sehr zugänglich, sehr amikal, tolles Event gewesen.
Na, ich freue mich auf die heurige Veranstaltung, die dann zum dritten Mal wieder im September stattfinden wird und hundertprozentig ohne Hochwasser nachher. Das traue ich mich jetzt statistisch mal sagen. Ja, und wir haben es ja schon aufbereitet. Wenn ich privat plaudere, dann geht es meistens nicht um Börse. Sondern um Sport. Ja. Und da bist du auch ein perfekter Sparringpartner gewesen. Deswegen weiß ich auch Sturm Graz natürlich als große Leidenschaft aktiv. Früher mal, so wie jetzt als Riesenfan und Schnittmenge Christian Jauck, den es ja im Konzern in mächtiger Funktion gibt, ist da auch gegeben. Ja, fangen wir mal an. Fußballer, der Daniel, aktiv. In welcher Funktion hast du gespielt?
Als Libero, das hat es damals.
Sturm Graz?
Damals? Nein, Jugend. Nicht bei Sturm Graz. Nein, nein. Ja, ja. Okay, nein.
Also, ja, Jugend,
Kette. Ja, nein, so weit hat es auch nicht gereicht.
Sturm Graz 2.
Ja, leider auch nicht. Aber es war LUV Graz, hat er geheißen. Hat lange Tradition, aber da hat es noch diese klassische Position des Libero gegeben.
So die Badeschlapfen und herumdirigieren.
Ja, genau. Aber es hat dann war dann enden wollend lang. Also ich habe im Kinderalter bis zur Jugend gespielt. Nachdem die schulischen Leistungen dann immer schlechter worden sind, hat auch mein Vater gesagt, ja, das ist mit dem Fußball dann auch aus. Und das hat dann schon so gepasst. Und dann bin ich relativ früh vom aktiven Fußball eher Richtung passiver Fußball gewandert und dann eher in die Zuschauerrolle geschlüpft. Aber das sehr leidenschaftlich.
Aktiv habe ich noch eine Frage. Wie hast du den Libero interpretiert? Hast du da herumgeschrien irgendwie schon in der Jugend und dirigiert? Oder warst du eher einer, der so ein Solo probiert hat nach vorne, oder eher so ein gemütlicher, der abgesichert hat?
Also ich würde mich eher also nicht als Kreativspieler bezeichnen oder damals, sondern eher in der Absicherungsfunktion, aber schon, dass man die Abwehrreihe halbwegs dirigiert und versucht, die Leute richtig hinzustellen, aber schon eher mit dem Absicherungsgedanken. Das große Offensivpotenzial ist von mir, glaube ich, nicht gekommen.
Also wenn es ein VAR geben würde, wärst du sicher öfter im Fernsehen gewesen als die heutigen Libero mit dem ganzen Kettensystemen und so weiter und so fort. Kommen wir zum Fan. Du bist Riesensturm Graz-Fan, das weiß ich, das habe ich mir gemerkt, das konnte ich mir auch merken, weil es stark präsent ist. Ja, was heißt das so, Fan von Sturm Graz zu sein? Zunächst einmal Gratulation zum Meistertitel. Wie legst du das Fansein an?
Ja, mir hat das Fieber dann relativ früh gefesselt und bin dann mit Freunden irgendwann einmal in der Kurve gelandet, Sturm Graz, damals noch auf der anderen Seite des Stadions, und man hat halt einfach viele soziale Kontakte geknüpft, hat viele Leute kennengelernt, und ja, dann hat sich irgendwie so eine Gemeinschaft herausgebildet, und da bin ich irgendwie auch Gott sei Dank hängen geblieben, würde ich sagen. Also bin jetzt, glaube ich, seit bald 25 Jahren Abonnent in der Kurve, mittlerweile heißt es bei uns Nordkurve, gehen auch immer sehr, sehr gern hin. War noch nie im VIP-Sektor, komischerweise, ja, bei uns im Stadion.
Muss mal mit Christian Jock reden.
Müsste ich mal fragen, ja. Aber, ja, genau. Aber ich weiß gar nicht, ob ich wirklich tauschen würde dann. Also ich fühle mich dort wohl. Und
du bist dort daheim irgendwie in der Kurve.
Genau. Ne? Und dort sind Jahre, jahrzehntelange Freunde auch dort, die man noch immer trifft. Und es ist auch, jeder entwickelt sich weiter, jeder hat Familie, jeder hat Kinder, das Treffen, die Wiedersehen werden weniger, aber das ist oft noch so ein fixer Bestandteil, wo alle hinkommen und dort trifft man sich und es ist einfach schön, dann sich auszutauschen, das ist ein fixer Bestandteil und ich generell auch, vielleicht ist es ein bisschen romantisch, aber dieses Kurvenleben, das hat mich immer fasziniert, weil auch in der Kurve Leute aus unterschiedlichsten Bereichen kommen, unterschiedlichen Berufsfeldern, Herkunftsländern und es spielt auch alles keine Rolle, sondern es geht einfach um die Leidenschaft, um das Hier und Jetzt und den Support für Sturm. Und das hat mir auch immer gut gefallen, dass da irgendwie alle zusammengehören, egal woher man herkommt, was man macht und so weiter. Der soziale Status, das spielt keine Rolle. Und ja, mich fesselt das noch immer. Gehe jetzt nicht mehr ganz so oft wie früher, war früher auch sehr, sehr viel auswärts unterwegs, war in der Ostukraine, in Charkiw, was leider momentan sehr nah an der Kriegsfront ist, bis Reykjavik und war da sehr, sehr viel unterwegs. Das geht sich leider nicht alles mehr aus, aber versuche trotzdem die Heimspiele zumindest noch zu machen. Naja, und heuer erwartet uns ein spannendes Saisonfinish. Jetzt kommt das Doppel dann gegen die Austria. Wenn es ausgestrahlt ist, war das Doppel gegen die Austria schon?
Genau, wir nehmen um 17 Uhr auf am Mittwoch, den 23. April und am Abend ist ja ein Match heute, ne, gegen
heute
die Austria.
Match, genau.
Ja, wissen wir natürlich nicht, weil wir um 17 Uhr aufnehmen und gesendet wird erst im Mai die Folge. 2. Mai, da wissen wir höchstwahrscheinlich schon sehr, sehr viel.
Absolut.
Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber ja, schauen wir mal. Schaut gut aus.
Ich hoffe, es geht sich aus, aber Salzburg ist schon wieder immer stark, auch die Austria ist heuer stark. Und ich glaube, es ist die letzte Chance. Im Sommer droht wieder ein weiterer Umbruch. Und
das ist das Schicksal. Ich bin ein großer Kiteschwili-Fan. Was der für ein Fuß hat, ist ein Wahnsinn.
Toller Fußballer. Ja, und wäre wahrscheinlich schon lange nicht mehr bei Sturm, wenn er weniger verletzungsanfällig wäre. Ja, also wirklich ein sehr begnadeter Fußballer.
So wie auch bei der Euro ist er erst in der zweiten Hälfte gekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Also in der zweiten Hälfte des Turniers.
Genau.
Also nicht in der zweiten Spielhälfte eines Spiels und so weiter. Ja, der Mika Biret schlägt auch ein in Frankreich jetzt. Mhm. Das freut einen dann natürlich auch. Verfolgst du die Karrieren der wegtransferierten Ex-Stars weiter?
Ja, also natürlich schaut man dann, schafft er diese Leistungen auch in höheren Ligen.
Immer stolz, oder? Hölje und
so weiter. Zu beschränken. Und es ist ja natürlich auch eine gewisse Auszeichnung und Tadelung für den eigenen Verein. Ja, wenn man sagt, die Spieler, die wir dort irgendwie rausbringen, und ich sage jetzt wir, also der Verein, aber ich identifiziere mich damit, sagt man, ja, die schaffen es dann auch wirklich, die haben das Potenzial, auch in größeren Ligen zu bestehen. Und es ist ein Emanuel Emega, es ist ein Mika Biret, ein Heulund, also da sind schon namhafte Namen hervorgegangen, die in den Top-Ligen wirklich gute Performance abliefern. Und es ist eine super Werbung natürlich auch für Sturm, weil wenn Sturm jetzt frische Talente anziehen möchte, dann wird natürlich auch vorgelegt, naja, schau mal, welche Spieler wir herausgebracht haben, wie die sich bei uns entwickelt haben, wo die jetzt sind. Also es ist ja auch tolle Werbung, um neue, hungrige, talentierte Fußballer akquirieren zu können.
Und in der Verteidigung seid ihr auch gut aufgestellt, also wirkliche Alpha-Leute mit dem Wüttrich zum Beispiel. Ne? Schaust du das als Ex-Libero noch speziell an oder ist das wurscht?
Ich muss leider sagen, es ist wurscht. Und es wird ja auch während dem Spiel oft viel gequatscht. Wir sind alles keine Taktik-Nerds und Analysten. Und auch beim Gregor Wüttrich, ich hoffe, er bleibt uns erhalten.
Das ist ein Führungsspieler, oder?
Ist ein Führungsspieler, genau. Also diese Mittelachse, Gregor Wüttrich, Goran Stankovic auf der 6 und von Keteschwili. Da gibt es immer wieder auch Abwanderungsgerüchte. Natürlich sind die sehr begehrt, haben gute Leistungen. Ich hoffe, die bleiben uns auch über den Sommer erhalten.
Wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, du verbindest bewusst nicht mit dem Beruf. Das ist die Privatsache der Fußball, weil man könnte auch im VIP-Club durchaus akquirieren oder so, machen einige Sponsoren.
Absolut.
Ja, aber dein Fußball ist Privatsache bei dir.
Ja, also bis dato, ich hoffe, es bleibt auch so.
Muss man mit der KAG reden, dass die dann werden sie dich natürlich einsetzen als Verbinder.
Ja, absolut, aber das Gute ist ja auch, also ein Großteil unserer Investoren sitzt ja in Wien und die wenigsten werden in Graz dann ein Sturmspiel anschauen, außer natürlich die Austria Rapid ist vielleicht zu Gast. Ansonsten werden dort wenig Investoren anzutreffen sein.
Na wunderbar, dann kannst du dir heute aus der Sicht der Podcastaufnahme das Spiel dann noch anschauen irgendwo?
Das wird sich ausgehen, ja. Das
wird immer Skype oder so.
Das wird immer so richten, ja. Das
schaffe wunderbar. Ich. Lieber Daniel, danke, dass du bei mir zu Besuch warst. Abschlussfrage: Was ist das, was dir an dem Job, wie du ihn ausübst, taugt?
ich muss sagen, auf einer Seite die vielen Kontakte, die man mit unterschiedlichen Personen hat. Ja, man lernt bei jedem Gespräch, also auch spannend, also oft schlüpfe ich bewusst in die Zuhörerrolle, ja, und versuche auch viele Informationen für mich jedes Mal aus den Gesprächen mitzunehmen. Und das ist einfach total lehrreich, weil man bei jedem Gespräch lernt man irgendwo was dazu, kommt mit vielen unterschiedlichen Leuten zusammen und das macht einfach riesig Spaß.
Dann locke ich den Leuten immer ein schönes Schlusswort raus, macht riesig Spaß, mir hat der Podcast riesig Spaß gemacht. Danke Daniel für deinen Besuch. Danke an euch da draußen fürs Reinhören in diese inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke Christian, alles Gute.
Ciao, ciao, baba. Energy water line. Centered by FOM. Energy water line.